Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Und in dieser neuesten Ausgabe wollen wir etwas ganz Besonderes machen. Der aktuelle Spieltag erlaubt es uns nämlich, etwas abzuschweifen vom Spielgeschehen. Wir wollen so etwas wie ein kurzes Zwischenfazit der aktuellen Premier League-Saison ziehen, wollen auf die Tops und Flops eingehen und unsere abschließenden Prognosen zum weiteren Saisonverlauf starten. Und ich denke, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir fangen mit Man City an. Wir reden kurz über sie, über den aktuellen Tabellenführer. Alles sieht danach aus, dass sie wieder mal Meister werden, nachdem sie ja im letzten Jahr ihre Meisterschaft an Liverpool abtreten mussten. Was hat dir bei ihnen am besten gefallen in dieser Saison?
Ja, sie sind eindrucksvoll zurückgekommen nach der letzten Saison. Überragend. Nicht jeder hatte sie auf dem Schirm, weil sie ja doch ein bisschen am Schwächeln waren. Die meisten hätten wahrscheinlich auf Liverpool getippt. Aber Stand jetzt ist klar, City ist im Moment das mit Abstand beste Team der Premier League. Und für mich liegt das vor allem an der Defensive. Also das ist wirklich der Schritt, den sie vom letzten Jahr in diese neue Saison mitgenommen haben, dass sie da noch viel stabiler geworden sind. Natürlich allen voran mit dem Multimillionenmann Diaz, den sie für extrem viel Geld geholt haben. Aber auch Stones ist zu erwähnen, der daneben einen Top-Job macht und vielleicht der Newcomer ist dieser Saison. Und mit dieser defensiven Stabilität, vielleicht noch mit dem Rodri zu erwähnen, auf der 6 davor, damit dominieren sie die Liga und es klappt im Moment alles.
Ja, Stones als Newcomer zu bezeichnen, hört sich irgendwie komisch an, aber es stimmt einfach, weil der Junge, der war schon absolut weg vom Fenster, hatte null Selbstvertrauen mehr und war ja auch in den Medien immer wieder öffentlich angezählt worden. Ich denke, er selbst hat in der Zwischenzeit irgendwann nicht mehr daran geglaubt, nochmal auf diesem Top-Niveau zu spielen bei Man City, aber er hat es geschafft, natürlich auch bedingt durch die Ausfälle der anderen Innenverteidiger bei Man City, zum Beispiel Laporte ist da ja lange ausgefallen, sodass Stones wieder das Vertrauen bekam. Und er hat sich wieder festgespielt. Und du hast es gesagt, Diaz kam ja für über 70 Millionen aus Portugal, ist da wirklich der Fels in der Brandung, ähnlich wie ein Van Dijk bei Liverpool es war. Und definitiv sind diese beiden ein ganz, ganz großer Faktor bei Man City in diesem Jahr. Ich denke mal, wir stimmen da überein, die werden Meister am Ende.
Ja, ohne Frage. Dann zum nächsten Team, was bei uns in die Top-Liste gekommen ist, und das ist Leeds. Und wenn wir über Leeds sprechen, ist vor allem ein Mann im Moment in dieser Saison im Fokus. Und das ist Bamford, der jetzt mit 13 Toren Top-Torschütze ist. Der Mann aus Leeds und einfach eine super Mannschaft, die Top-Fußball spielt. Und obwohl sie dieses schwierige erste Jahr haben, mit offensivem Fußball in der Mitte stehen, ohne jegliche Abstiegsgefahr, also eine Top-Mannschaft.
Ja, ich finde ja auch, viele sagen immer, dass die größte Errungenschaft von Marcelo Bielsa als Leeds-Trainer dieser offensive Hurra-Fußball ist. Aber für mich ist da wirklich die größte Leistung gewesen, dass Bielsa aus durchschnittlichen Zweitligaspielern, zum Beispiel Ayling, Cooper, Bamford, Dallas, wirklich gute Erstligaspieler gemacht hat, die auch ein unglaubliches läuferisches Pensum immer wieder an den Tag legen. Die Fitness von Leeds ist definitiv der Schlüssel zu ihrem Erfolg, weil sie pressen ja jede Mannschaft das ganze Spiel über. Und du hast es gesagt, Bamford sticht da nochmal heraus. Gehörte ja dieser ominösen Chelsea Loan Army an, also dieser Reihe von Leihspielern von Chelsea, die Bamford immer wieder in die zweite Liga ausgeliehen haben, nach Middlesbrough unter anderem, wo er immer so um die 10 Tore geschossen hat pro Saison in der zweiten Liga. Aber es war nie so richtig sein Jahr dabei. Und jetzt in der ersten Liga, jetzt schon bei 13 Toren nach 26 Spieltagen, ist unglaublich für einen Mann, der daherkommt, wo er herkommt. Und ich denke mal, der könnte auch einer sein für Englands Nationalelf, vielleicht mal irgendwann mit seinem herausragenden linken Fuß. Definitiv die Spielweise ist einfach toll, wenn man sie sich anschaut und mal sehen, wie weit es Leeds noch treiben kann. Jetzt kommen wir aber schon zu den Flops dieses Jahr. Und ich denke mal, da muss man natürlich zuerst auf Liverpool schauen. Sie sind der amtierende Meister und stehen im Moment nur auf dem 6. Platz.
Ja, viel zu wenig für die Ansprüche von der Mannschaft aus Liverpool. Jürgen Klopp, wir haben, glaube ich, jetzt das fast in jeder Folge erwähnt, dass er immer mehr am Bröckeln ist. Die Kritik nimmt zu, viele Trainer kritisieren ihn. Auch dieses öffentliche Standing hat sich doch sehr verändert. Und im Moment, sie liefern einfach nicht. Also obwohl sie eigentlich kaum Verletzte haben, jetzt mal Van Dijk ausgeklammert, sind die wichtigen Spieler an Bord. Auch wenn sie jetzt natürlich letzten 2 Wochen mit Henderson noch eine bittere Verletzung hatten. Aber den Großteil der Saison, gerade die 3 vorne, waren immer fit, haben immer gespielt. Aber trotzdem gewinnst du die Spiele nicht. Also ich verstehe sowas nicht.
Ja, ich denke mal, wir wollen jetzt nicht wieder zu detailliert auf Liverpool eingehen. Das haben wir schon in der letzten Folge ziemlich ausführlich gemacht. Stimmt. Aber man muss sie natürlich einfach nennen bei den Flops. Sie sind der schlechteste Meister in der ganzen Premier League-Historie mit dem aktuellen Punkteschnitt. Aber ich denke mal, sie sind nicht alleine, Was die Misere angeht, da ist zum Beispiel auch eine Mannschaft wie Arsenal zu nennen. Natürlich mit einer der größten Mannschaften in England, rangieren im Moment nur auf dem 10. Platz, haben sich in den letzten Wochen wieder etwas gefangen, aber insgesamt eine wahnsinnig enttäuschende Serie von Mikel Arteta und seinen Jungs. Du siehst sie ja meistens eher so ein bisschen positiver als ich, ne?
Ja, genau. Also du würdest sie ja fast gar nicht bei Flops hintun, weil sie für dich nur das spielen, was sie können. Ich sehe sie eigentlich auch vom Kader her etwas höher in der Tabelle. Da sind Spieler wie Lacazette, wie auch ein Aubameyang, die in Top-Fußballeralter sind, auch ein PP. Wenn die alle drei in Topform sind, dann können die drei alleine schon Arsenal eigentlich in die obere, in das obere Tabellenspitzen, in diese Gruppe hochschießen. Und wenn sie endlich mal diese Form auf den Platz bekommen, wenn sie hinten stabiler wären, also quasi das, was City eingekauft hat, braucht Arsenal vorn und hinten. Also wenn diese Stabilität dafür ist, ist das eigentlich eine Mannschaft, die in meinen Augen auch ganz oben angreifen kann.
Nee, für mich ist es Arsenal leider überhaupt gar nicht mehr. Wenn man sich jetzt mal die Defensive anschaut am letzten Spieltag, die bestand da aus Tierney, Pablo Mari, Luis und Suarez. Da sind wir mal ganz ehrlich, ein David Luis, der war für mich schon vor 3 Jahren auf seinem Zenit angekommen und von da an ging es eigentlich eher abwärts für den Brasilianer. Einen Suarez hinten rechts, ein Tierney, normalerweise ist da dann irgendwie auch noch ein Bellerin dabei. Das sind für mich alle Spieler, die haben null Potenzial mehr. Und die liefern auch einfach jetzt nicht ab, dass man irgendwie sagen könnte, okay, im Moment bringen sie es noch. Vorne ist es irgendwie so ein Mix aus Potenzial und Erfahrung mit Willian, mit einem jungen Smith Rowe. Das ist für mich auch nicht gut. Ein Willian habe ich schon bei Chelsea nicht mehr gemocht am Ende. Und ein Smith Rowe ist für mich auch nicht so gut, dass er jetzt irgendwie in diese Riege von den englischen Talenten da ganz vorne mit reinstoßen könnte. Also für mich ist es wirklich einfach nur gerechtfertigt, dass Arsenal da steht, wo sie stehen. Was glaubst du, wie weit kann es am Ende noch gehen für sie in der Tabelle? Weil sie jetzt gerade zeigen sie ja so ein bisschen so eine bessere Form auf jeden Fall.
Ja, aber ich befürchte, dass das nicht von Dauer ist. Ich glaube nicht, dass sie noch bei den internationalen Rängen mitspielen können. Da sind einfach zu viele Teams, die im Moment stark spielen, die auch noch einen stärkeren Kader haben. Ich wollte auch nur sagen, dass sie einfach vom Potenzial her eigentlich viele Möglichkeiten haben. Also ein Saka, ein Smith Rowe, das sind Spieler mit Riesenpotenzial in meinen Augen. Und wenn das klappen würde mit einem Führungsspieler wie Aubameyang, wenn Xhaka in Topform wäre, dann ist das eine Mannschaft für mich, der es einfach nur Spaß macht, zuzugucken.
Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die war definitiv schon einmal top in dieser Saison. Inzwischen ist sie aber wieder eher Flop. Und zwar sind das die Spurs aus Tottenham, trainiert von José Mourinho. Sie waren ja schon mal ganz oben. Und ich denke, wir haben ja damals auch schon gesprochen, ob wir nicht uns vorstellen könnten, dass sie ein Kandidat für ganz oben wären, als damals noch Man City so geschwächelt hatte und Liverpool auch noch nicht wieder so in Form war, wie sie es dann zwischenzeitlich zumindest mal waren. Aber jetzt wieder zurück zu Tottenham. Sie haben natürlich vorne diese tolle Dreierreihe, aber für mich muss man auch einfach sagen, viel besser dürften sie auch nicht stehen in der Tabelle, wenn man sich mal den Kader an sich anguckt. Defensiv ist es für mich einfach viel zu schlecht. Da haben wir hinten einen Hugo Lloris. Okay, der ist Weltmeister mit Frankreich geworden, was aber auch einfach an der Nationalmannschaft von Frankreich liegt, die unglaublich gespielt hatte in den letzten Jahren. Da haben wir hinten Außenverteidiger, einen Aurier, einen Doherty. Das ist für mich alles nicht Premier League spitzenreif. Und ein Alderweireld, der sollte auch so langsam mal über einen Abgang zumindest nachdenken. Also für mich ist der Tottenham wirklich da im Moment, wo sie hingehören. Was glaubst du?
Ist vielleicht, finde ich, eine ähnliche Diskussion, wie wir sie bei Arsenal hatten. Also wie viel Potenzial ist da eigentlich da? Mit welchen Ansprüchen kann man überhaupt da rangehen? Also beide Trainer werden ja auch immer wieder kritisch gesehen, gerade Arteta, aber auch ein Mourinho wird letzte Zeit doch hinterfragt wegen seiner eher negativen Spielweise. Und die Frage ist eben, wie viel geht da? Also ist man überhaupt so weit hinter den Erwartungen oder hinter dem, was man mit diesem Kader erreichen muss? Und das ist eben die Frage, weil ich finde, dass man trotzdem bei Tottenham nochmal einen Unterschied zu Arsenal machen muss, weil sie schon noch ein Stück mehr Qualität haben. Also mit Kane und Son haben sie zwei Spieler mit absoluter Topform in dieser Saison. Also was die am Anfang gemacht haben, Kane hat sich nochmal weiterentwickelt, ist von diesem klassischen Neuner, von dieser Stoßspitze eher zum spielenden Stürmer geworden, hat extrem an seiner Assist-Qualität gefeilt, hat jetzt glaube ich 11 Assists, ist damit auch ganz, ganz weit oben in der Premier League. Also da ist schon ein Prozess zu sehen. Und wenn alle in Topform sind, ist die Qualität noch mal höher als bei Arsenal. Und deswegen sind die Ansprüche, wie ich finde, da auch zu Recht so hoch.
Ja, du hast es schon gesagt, José Mourinho wird häufig noch mal kritisiert für seinen eher destruktiven Spielansatz. Aber für mich, ich muss immer wieder sagen, José Mourinho ist einer der besten Trainer der letzten 20 Jahre im gesamten Weltfußball. Der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der kennt alle möglichen Spielertypen. Und ich glaube immer mehr, dass er einfach nicht mehr rausholen kann aus dieser Mannschaft. Er hat es ja schon mal ausprobiert in der Zwischenzeit, nach steigender Kritik, etwas offensiver auch zu spielen. Da ist er dann mit gnadenlos, ja, ich sag jetzt mal, auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Da wurden sie einfach ausgespielt in der Defensive und da wurden die defensiven Schwächen so dramatisch offengelegt, dass er dann wieder zurückgekehrt ist zu seinem ja wirklich eher zerstörerischen Fußball. Und ich glaube wirklich, er kann da nicht mehr rausholen und er wählt den besten Weg. Und ich denke, da sollte man Mourinho auch so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Ich hoffe, man gibt ihm da ein bisschen mehr Zeit und er kann wirklich ein Team aufbauen mit Spielern rein nach seinem Geschmack. Aber im Moment sehe ich da wirklich keine großen Chancen mehr für Tottenham, in der aktuellen Spielzeit zumindest nicht. Auch wenn sie jetzt gerade wieder ein bisschen aufsteigende Form haben und die Mannschaften vor ihnen auch schwächeln, man wird sehen, wo sie am Ende rauskommen.
Genau, vielleicht ein bisschen Hoffnung macht da jetzt Gareth Bale, der in den letzten ein, zwei Wochen eine stark verbesserte Form zeigt. Also er hat auch jetzt am Wochenende doppelt getroffen, einen Assist gebracht. Also das ist vielleicht wenigstens ein Hoffnungsschimmer. Und wenn man nochmal so ein, zwei starke Offensivspieler hat, die von hinten drücken, kann man vielleicht auch insgesamt einfach offensiver spielen. Das bleibt dann abzuwarten, wie das laufen wird. Bei den Flops haben wir bei den Mannschaften noch Sheffield United. Ja, wahrscheinlich keine Überraschung, dass dieser Verein bei uns auf der Liste steht, sind im Moment Letzter, haben das schwierige zweite Jahr, ist so ein blöder Kommentatorspruch, aber es stimmt einfach, sie machen die Punkte nicht und im Moment, man muss kein Prophet sein, die Chancen stehen sehr hoch, dass sie nächstes Jahr in Liga 2 antreten müssen.
Ja, die haben bisher nur 11 Punkte gesammelt aus 26 Spielen, natürlich eine dramatisch schlechte Quote für Chris Wilder an der Seitenlinie. Da fragen sich auch immer viele, woran das liegt. Im letzten Jahr konnten sie ja lange Zeit sogar um Europa mitspielen und waren das Überraschungsteam. Da konnten sie ja vor allem durch ihre Eingespieltheit überzeugen. Die meisten Spieler kannten sich ja noch aus der zweiten Liga, wo sie damals ja auch schon überraschend aufgestiegen sind. In der ersten Liga konnten sie dann, wie gesagt, durch ihre Eingespieltheit überzeugen, auch durch ihre Körperlichkeit. Sie haben ja sehr dreckig häufig gespielt mit dieser Fünferkette. Im Moment haben sie auch einfach ein paar Verletzte, muss man sagen. Die Sheffield-Fans werden wissen, was ich meine. In der Innenverteidigung mit Basham, mit Egan, häufig die Ausfälle da, vor allem in diesem Bereich. Und auch mit einem Berge, der Mann sein sollte für das zentrale Mittelfeld, der da Stabilität reinbringen sollte. Aber natürlich bröckelt auch so ein bisschen der Zusammenhalt, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Kann ja auch sein. Und man könnte ja auch vielleicht sogar annehmen, dass sie auf dem Transfermarkt zu defensiv waren als kleiner Club. Aber das waren sie ja eigentlich gar nicht, weil sie haben ja zum Beispiel einen Ryan Brewster geholt, den jungen Mittelstürmer aus Liverpool, der ja nur sehr wenig Einsätze verbuchen konnte für Liverpool in seiner Karriere. Aber den haben die für über 25 Millionen geholt. Ein unglaublicher Transfer, der auch wahnsinnig gefloppt ist. Und da sieht man ja auch wieder, viel Geld für ein Spielerhaus ausgeben heißt nicht, dass es auch funktioniert nachher.
Ja, aber trotzdem unglaublich. Also gerade wenn man das mal in Bezug setzt zu der Bundesliga, so ein 25-Millionen-Transfer für einen Spieler, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt 18 oder 17, das ist unfassbar. Also auch Mannschaften wie Gladbach und viele andere Bundesligisten, die eigentlich auch finanziell durchaus Möglichkeiten haben, waren an dem interessiert, aber er hat sich eben für Sheffield entschieden und anscheinend auch wegen dieser horrenden Summe, die sie bereit waren zu zahlen. Also das ist unglaublich. Man kann das überhaupt nicht vergleichen, die Premier League mit der Bundesliga, weil einfach ganz andere finanzielle Kräfte hinterstehen und auch die Spieler, nach denen sie suchen, ganz andere sind. Also ich finde, man kriegt immer so das Gefühl, dass die Premier League eher nach fertigen Spielern sucht, während die Bundesliga die Talente aus meistens Frankreich, England, also auch vor allem aus der Premier League, Spieler von City, von United, aus der Jugendakademie, die auf dem Weg sind nach oben, diese Spieler werden eher gekauft, ausgebildet und verkauft, während die Premier League fertige Spieler versucht zu kaufen. Und dann ist es auch in gewissen Maßen erklärbar, dass die Summen in der Premier League höher sind, einfach weil es fertige Spieler sind.
Ja, viele reiben sich eben über eben diese Transfersummen dann die Augen, die dann für so unerfahrene Spieler bezahlt werden. Aber man darf ja auch nie vergessen, es gibt halt so Mannschaften, ich würde sagen, es sind so 5, 6 an der Zahl in England, die tätigen eben die ganz, ganz großen Transfers, 60 Millionen und so weiter und so fort. Da können natürlich immer noch viele Mannschaften nicht mithalten. Und dann gibt es halt Mannschaften, ich würde so sagen, von Platz 6 bis Platz 14, 15, die fischen alle in dem gleichen Spielerpool und das seit Jahren. Das sind diese Spieler, die so maximal 25 Millionen Pfund kosten. die noch bezahlbar sind für diese Mannschaften aus dem Mittelfeld, durch die Fernsehgelder natürlich. Aber zum Beispiel, ich erinnere mich, im letzten Sommer, da waren bestimmt vier, fünf Mannschaften hinter einem Mittelstürmer her. Aston Villa, Sheffield United und so weiter und so fort. Und die haben sich alle für die gleichen vier, fünf Spieler interessiert. Zum Beispiel ging dann ja auch ein Watkins aus der zweiten englischen Liga von Brentford für über 30 Millionen zu Aston Villa. Das klingt unglaublich, aber es sind eben immer die gleichen Spieler, die da Interesse hervorrufen. Und dementsprechend werden dann auch die Preise gemacht durch einfach die Nachfrage.
Genau, und damit verdrängen sie auch einfach andere Clubs aus diesem Wettkampf um Spieler, weil bei diesem Wettbieten ist völlig ausgeschlossen, dass ein Mittelklasseverein aus der Bundesliga oder aus der Ligue 1 da einsteigen würde. Also ich finde das ziemlich spannend, dass die Premier League so diese Spielertypen auch für sich veranschlagen kann, weil einfach keiner da mithalten kann. Also schon eine interessante Entwicklung. Was mich noch interessieren würde, ist das für dich ein klassischer Fehltransfer, wenn man als Abstiegskandidat 25 Millionen für so einen Youngster ausgibt, wo man keine Garantie hat, dass das klappt?
Also man muss sagen, Ryan Brewster ist Engländer und die sind ja immer noch mal so ein bisschen gefragter als ausländische Spieler in der Premier League. Aber für mich ist es ein Fehltransfer, nicht wegen der Summe, die da nachher bezahlt wurde, aber er hatte einfach viel zu wenig Erfahrung in den ersten beiden Ligen. Ich würde jetzt zum Beispiel mal seinen Transfer, wie ich ja gerade auch schon es getan habe, mit dem von Watkins vergleichen, der ja zu Aston Villa gegangen ist. Watkins hat schon in der zweiten Liga über Jahre hinweg Top-Leistungen gebracht. War da in der vorigen Saison, bevor er zu Aston Villa gewechselt ist, der zweitbeste Torschütze mit 24 Saisontoren und kannte auch schon den Trainer von Aston Villa durch eine gemeinsame Zusammenarbeit bei Brentford. Und dementsprechend, man wusste, was man bekommt mit Watkins. Ja? Man wusste, man bekommt wahrscheinlich Tore, man bekommt Energie und man bekommt einen jungen, motivierten Engländer, der wirklich ja, zu allem bereit zu sein scheint. Und bei Sheffield hatte man eben noch so ein bisschen mehr Potenzial, glaube ich, gesehen in Brewster. Es war eine Wundertüte einfach, entweder Top oder Flop für diesen jungen, schnellen Engländer. Aber am Ende war es natürlich ganz klar ein Flop, weil er hat überhaupt nicht das geliefert, was man dann jetzt von ihm erwarten konnte.
Ja, genau. Ist im Nachhinein natürlich immer leicht, jetzt da zu urteilen. Es war ganz viel Risiko bei dem Transfer dabei und offensichtlich hat es sich nicht ausgezahlt. Lass uns nochmal über einzelne Spieler reden, die vielleicht gefloppt sind. Da müssen wir über Chelsea reden und auch leider über die deutschen Spieler, weil sowohl Havertz als auch Werner eine schwierige Zeit haben. Für mich kann man die beiden nicht ganz unter einen Hut stecken, weil ja doch Havertz wesentlich weniger Einsätze bekommt. Jetzt auch die letzten 2, 3 Wochen saß jetzt am Wochenende wieder 90 Minuten auf der Bank. Ganz
Was, ganz
unglücklich.
kurz, was glaubst du, woran liegt das, dass Havertz auch im Vergleich zu Werner so viel weniger Spielzeit bekommt?
Also man muss vielleicht sagen, ich liebe Havertz, also diesen Spielertyp, diese Art. Ich finde das unfassbar angenehm, dem zuzugucken. Und für mich auch ein Spieler, der in jedem Team dieser Welt spielen kann. Aber es passt nicht. Also ich glaube, dass er arge Probleme hat mit der Premier League, mit dieser Spielweise. Weil ein Havertz ist dann stark, wenn er im 16er ist, wenn er da sich drehen kann, wenn er schießen kann, wenn er in diese Kopfballsituation kommt. Er ist ein sehr schneller Spieler, aber er wurde für mich auch oft falsch eingesetzt, weil umso weiter hinten er spielt, desto weiter weg vom Tor, desto weniger stark ist er. Und ja, irgendwie passt es noch nicht, dass er da so richtig seine Position gefunden hat, während du einen Werner immer reinschmeißen kannst, egal ob außen, im Sturm. Für ihn ist es einfach leichter, Spielzeit zu bekommen, glaube ich.
Ja, ich denke, der Fakt, dass Havertz so schwer in Gang kommt, in Gang kommt, ganz kurz, liegt auch daran, an eben seinem ersten Trainer bei Chelsea, nämlich Frank Lampard, den man definitiv auch zu den Flops dazuzählen kann in dieser Saison. Am Ende ist er einfach an der Größe der Aufgabe gescheitert, nehme ich mal an. Wir können noch ganz kurz auf ihn eingehen. Er war ja sehr unerfahren damals eingestiegen bei Chelsea und hat dann wahnsinnig viele, viele Transfers bekommen, die er wollte. Am Ende hat es dann überhaupt gar nicht geklappt und er ist jetzt seinen Job los. Jetzt macht Tuchel weiter. Was glaubst du, wie kann denn die Entwicklung auch der deutschen Spieler Werner und Havertz unter Tuchel aussehen?
Da ist durchaus Potenzial. Also man sieht es jetzt bei Rüdiger, der ja unter Tuchel eigentlich den Sprung geschafft hat, der ist kaum noch wegzudenken. Hinten in der Dreierkette übernimmt er den linken Part, ist jetzt wieder Riesenkandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Also es geht. Und Tuchel hat auch dieses Gefühl für die deutschen Spieler. Bei Havertz sehe ich also sehr schwierig. Er ist ja im Moment einfach, er ist nicht mal dran. Also man hat ja nicht mal das Gefühl, dass er irgendwie mitkonkurrieren kann. Bei Werner ohne Frage. Ich glaube, es klappt. Bei Havertz muss man abwarten. Ich fand ganz interessant, beim allerersten Spiel von Tuchel, finde ich, da konnte man so ein bisschen sehen, wie seine Erwartungshaltung war, wie er vorher Spieler eingeschätzt hat. Weil er hat im allerersten Spiel Mount draußen gelassen und Havertz, meine ich, in die Startelf getan, was danach nicht einmal mehr vorkam. Also ich würde sagen, dass sich seine Erwartung oder das, was er vorher für ein Bild hatte von beiden Spielern, so ein bisschen gedreht hat. Und seitdem ist Mount eigentlich immer in der Startelf gewesen und Havertz eben kaum. Ja, muss man gucken, ob Havertz da nochmal so eine Leistungssteigerung hinlegt, dass er wieder in die Startelf rücken kann.
Ein anderer Spieler, über den wir noch ganz kurz sprechen können, ist jemand, über den ich vor ein paar Wochen noch zu 100% gesagt hätte, ein ganz klarer Flop, dieser Transfer. Im Moment kommt er anscheinend wieder in Form und wenn er in Form kommt, dann sieht es meistens ganz, ganz böse aus für die Gegner. Die Rede ist natürlich von Gareth Bale. Er hat am letzten Spieltag gegen Burnley 2 Tore selber geschossen und noch 1 wunderbar vorgelegt. Ist er für dich jetzt eher ein Flop?
Lass uns noch 1-2 Wochen warten. Also ich finde es im Moment natürlich extrem schwierig und diese aufstrebende Form ist ja auch erst seit 2 Wochen. Also es ist ja nicht so, dass er seit einem Monat auf Top-Niveau spielt. Deswegen wäre ich eher vorsichtig. Stand jetzt kann man ihn ganz klar zu den Flops zählen, weil man hat sich sehr viel versprochen von ihm und das konnte er nun mal nicht liefern.
Jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten und vielleicht sogar spannendsten Teil dieser ungewöhnlichen Folge. Jetzt kommen wir zu unseren Prognosen. Wir wollen nämlich zu 3 Kategorien Prognosen abgeben. Einmal zu den Champions-League-Plätzen, einmal zu den Euroleague-Plätzen und einmal zu den Absteigern. Ich würde sagen, wir fangen einmal ganz oben an. Und die Champions-League, wen siehst du da am Ende der Saison?
Genau, also ich glaube, über den ersten Platz müssen wir nicht mehr reden. Also es wird City sein, da würde ich all mein Geld drauf setzen, das ist für mich klar. An zweiter Position glaube ich, dass sich United doch halten wird, auch wenn ich kein Riesenfan bin von dieser Mannschaft und noch nicht glaube, dass sie diese Konstanz haben wie andere Teams, glaube ich, dass es am Ende einfach reichen wird. Und bei Platz 3 und 4, also man könnte natürlich an West Ham und Leicester denken, allerdings glaube ich, dass beide eine sehr schwere Restsaison vor sich haben werden. Ich habe jetzt erstmal getippt, dass Chelsea den Platz 3 belegen wird und dass Leicester als eins von diesen beiden Überraschungsteams ebenfalls in die Champions League Plätze rutschen kann und sie sind bei mir an 4. Stelle.
Also die ersten 3 Mannschaften habe ich genauso gewählt wie du. Man City, Man United und Chelsea werden am Ende für mich auf Platz 1, 2 und 3 ins Ziel kommen. Auf der 4. Position bin ich jetzt mal so ein bisschen mutig. Ich habe gerade so ein bisschen über sie hergezogen, aber es könnte für mich klappen, wenn sie einfach wieder ganz zu ihrem Stil zurückfinden und auch nicht mehr versuchen, als sie können. Ich gehe jetzt mal mit Tottenham. Ja, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich tippe einfach mal, dass die Stürmer um Kane, Son und Bale wieder top in Form kommen, dass die Defensive wieder stabiler wird, als sie es letztens noch war. Und ich finde, dann haben sie eine Chance. Im Moment haben sie 6 Punkte Rückstand auf West Ham, was auf Platz 4 liegt, bei einem Spiel weniger. Ich denke, das könnte noch spannend werden für José Mourinho. Und der ist ja einfach so erfahren. Der kennt diese ganz engen Situationen und kann da vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte mehr herauskitzeln. Dann kommen wir zur Euroleague. Deine Prognosen bitte.
Genau, ich kann schon mal vorne wegnehmen. Also Tottenham ist bei mir nicht unter den ersten 7. Also da können wir vielleicht hinterher mal schauen, wer da den besseren Riecher hatte.
Ja, okay.
Ich glaube, dass sich auf den 5. Platz Liverpool festsetzen wird. Sie werden um den 4. kämpfen mit Leicester, da bin ich mir relativ sicher.
Müssen wir kurz mal festhalten, wir beide glauben nicht, dass der Meister Liverpool in die Champions League kommt. Ja. Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht uns da vergaloppieren und am Ende legen sie noch eine super Serie dahin. Aber wir halten es mal fest, ja.
Genau, mit dem Tipp können wir auch richtig auf die Schnauze fallen. Aber mal gucken, wir setzen sie auf jeden Fall beide eher in die Euroleague-Region. Auf dem 6. Platz tippe ich West Ham und auf den 7. Villa. 2 Teams, wo wahrscheinlich vor der Saison kaum einer mit gerechnet hat. Aber bei Aston Villa muss man sagen, sie haben im Moment 2 Spiele weniger als Liverpool und Co. Ich glaube, wenn sie jetzt eine gute Serie hinlegen, gute Spiele abliefern, dann können sie da durchaus reinrutschen, weil ich eben glaube, dass Teams wie Tottenham, Everton es eher schwer haben werden. Sie sind für mich nicht konstant genug und mit ein bisschen Glück glaube ich, dass Villa da Chancen auf die Euroleague hat.
Ja, Aston Villa ist ja mein Verein, ist ja vielleicht schon bekannt dem einen oder anderen. Da gab es ja in den letzten Wochen und Monaten so ein paar Schwierigkeiten. Da gab es ja einen großen Covid-19-Ausbruch auf dem Trainingsgelände mit vielen infizierten Spielern und einer Zwangspause. Dann kamen sie ja ganz ordentlich zurück, haben auch hier und da Punkte geholt. Am letzten Spieltag konnten sie dann in Leeds gewinnen. Definitiv ein extrem wichtiger Sieg, der auch richtungsweisend war. Für mich entscheidend war da auch, dass endlich mal Ross Barkley rausgelassen wurde. Ich muss mir vielleicht kurz mal Luft verschaffen hier. Wir haben Ross Barkley ja ausgeliehen für eine Saison von Chelsea. Wir zahlen sein ganzes Gehalt, wie es wohl kolportiert wird auf der Insel. Und Ross Barkley kam eigentlich nur mit dem Ziel zu uns, dass er eben in das Nationalmannschaftsaufgebot von Gareth Southgate kommen wollte für die Europameisterschaften im kommenden Sommer. Ich finde es eh schon schwierig, wenn Spieler eigentlich ein Ziel vor Augen haben, was mit dem Vereinsziel überhaupt nichts zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass er halt nur auf die Euros schielt und also Aston Villa ist ihm ja eigentlich egal. Und was man ja auch noch sagen muss, in den letzten Spielen, er wirkte einfach so demotiviert und lustlos. Vielleicht gibt es ja Zuhörer, denen das genauso gegangen ist, wenn sie Aston Villa zusehen konnten. Ross Barkley wirkte einfach zunehmend müde und überhaupt nicht mehr willens, irgendwas rumzureißen. Und er wurde jetzt rausgenommen, folgerichtig in diesem Spiel gegen Leeds, wo es ja auch extrem auf die Physis und auf das Laufverhalten ankommt. Und prompt gab es den Sieg. Jetzt deine Meinung zu Ross Barkley, habe ich mich da ein bisschen zu weit jetzt gerade aus dem Fenster gelehnt oder würdest du mir auch da eher beipflichten?
Ja, ich glaube, da spricht der Fan. Also ich kann das absolut verstehen, wenn man mit Herzblut dabei ist und dann siehst du einen Spieler, der es nicht ist und du hast das Gefühl, als Fan bin ich motivierter und mehr dabei als der Spieler, dann ist das natürlich einfach nervig. Ist aber schwierig, weil ich finde, dass auch aus einer eigenen intrinsischen Motivation, einfach wenn man an sich selber denkt, dass da auch ein extremes Potenzial hintersteht. Und es ist ja egal, wenn sich dann am Ende die Interessen decken, denn wenn Barkley gut spielt, spielt auch Villa gut, kann das auch klappen. Auch zumal er ja mit Jack Grealish sehr gut klarkommt und das ist auch, dass er gut reinpasst. Also es kann klappen, aber die Leistungen in den letzten Wochen geben dir auf jeden Fall recht.
Ja, also ich spreche mich hier nochmal dafür aus, dass Ross Barkley am besten kein Spiel mehr machen sollte in den nächsten Wochen an dieser Stelle. Aber naja, meine Euroleague-Vorhersage sieht dahingehend aus, dass ich glaube, Leicester wird am Ende den ersten Euroleague-Platz für sich klar machen. Das wäre dann der 5. Platz. Danach sehe ich Liverpool, ja, auf 6. Position. Und ich denke, West Ham wird es am Ende noch schaffen. Von Aston Villa spreche ich hier an dieser Stelle mal gar nicht, weil das könnte ja vielleicht Unglück bringen. Und ich bin da etwas abergläubisch. Zum Abstieg. Ich denke, das wird auch nochmal sehr spannend, vor allem in den letzten Spielen. Ich sehe da natürlich, dass Sheffield United am Ende absteigen wird. Ihre Punkteausbeute ist einfach überhaupt gar nicht zufriedenstellend. Und dementsprechend muss man über sie jetzt an dieser Stelle nicht mehr so viel reden. Auf vorletzter Position sehe ich am Ende West Brom. Das könnte einfach ein bisschen zu wenig gewesen sein für Sam Allardyce. Da gab es einfach ein bisschen zu wenig offensive Power, um da irgendwas auszurichten. Und der letzte Abstiegsplatz, das ist natürlich die spannende Frage. Ist es am Ende Fulham, Newcastle, Brighton, Burnley oder wer ganz anderes? Was glaubst du?
Also ich habe da Brighton hingesetzt. Ich glaube, da sind wir etwas uneins. Ist ja auch eher ein Außenseiter-Tipp, weil sie im Moment 16. sind, also noch zwei Plätze gut haben, quasi auf den Abstiegsplatz. Dahinter sind noch Fulham und Newcastle, die ebenfalls in der Verlosung sind. Ich glaube aber, dass Newcastle mit Wilson einen Top-Stürmer hat. Ich glaube, er wird die Mannschaft in der Klasse halten. Mit Fulham spannende Spieler wie Lookman, wo jetzt auch letzte Zeit ein bisschen wenigstens die Tendenz nach oben ging. Also ich habe mich dafür Brighton entschieden. Und du?
Nee, ich denke, Brighton wird es nicht werden. Wenn man sich gerade die letzten Wochen anguckt, wo sie unglaublich schön Fußball gespielt haben, das finde ich ja immer wirklich sehr imponierend, wenn Mannschaften aus der unteren Tabellenregion wirklich noch versuchen, offensiv zu spielen und das Spiel selber zu gestalten. Sie haben einfach nicht den Goalgetter, den es dann braucht, um die guten Chancen zu verwerten. Ja, sie haben da einen Neil Mopay vorne im Sturm, aber der ist auch einfach nicht der Mann, der dann 20 plus Saisontore macht. Aber sie spielen ja auch häufig so wahnsinnig interessant, Brighton. Da werden zum Beispiel häufig die Verteidiger mit nach vorne geholt, um einfach mehr Körpergröße und auch einfach mehr Manpower in der gegnerischen Box zu haben. Zum Beispiel ein Burn mit seinen 2 Metern, ein Joel Feldmann, kennt man noch von Ajax. Die sind immer wieder vorne zu finden. Ich finde das eine sehr interessante und auch tolle Art, Fußball zu spielen. Ich würde mich wirklich für Brighton freuen, wenn sie das am Ende packen. Für mich steigt da am Ende leider Newcastle ab. Es ist eine große Mannschaft, aber ich denke, das wird einfach zu wenig gewesen sein für Steve Bruce. Fulham, du hast es gesagt, könnte am Ende die Spieler haben, die dann vor allem offensiv noch irgendwas reißen können. Aber Newcastle hat leider nicht genug gemacht in dieser Saison, um sich den Premier League Platz zu verdienen. Da gab es auch einfach wahnsinnig viel Unruhe durch die vermeintliche Übernahme der saudi-arabischen Eigentümer, die es dann am Ende nicht gab. Also einfach eine Saison zum Vergessen, bis jetzt für Newcastle. Vielleicht bekommen sie es noch umgebogen, ich denke aber nicht.
Okay, das soll es gewesen sein mit unseren Prognosen und Tops und Flops. Man wird ja dann am Ende der Saison sehen, wie richtig wir da lagen. Mal gucken, wer von uns das bessere Händchen hatte. Dann lass uns jetzt noch eben ganz kurz die Ergebnisse machen, weil wir wollen den Spieltag natürlich nicht ganz unterschlagen. Das erste Spiel, eigentlich ein Topspiel gewesen, Man City zu Hause gegen West Ham. Sie konnten West Ham mit 2-1 schlagen. Dabei standen vor allem die Torschützen natürlich im Vordergrund, aber es waren eben auch außergewöhnliche Torschützen, denn beide Innenverteidiger konnten treffen, Ruben Dias und Stones. Also sehr spannend, auch beide mit sehenswerten Treffern, kann man sich durchaus angucken, bemerkenswert.
Ja, vor allem die Vorlage von Kevin De Bruyne zu dem 1-0 fand ich unglaublich. Eine Flanke aus dem Halbfeld mit seinem schwachen linken Fuß, also ein Tipp für jeden, kann man sich unbedingt anschauen.
Dann, wir haben gerade drüber gesprochen, West Brom, die wir beide als Abstiegskandidaten getippt haben, haben 1-0 gegen Brighton gewonnen. Also Brighton, Tendenz nach unten, spricht mal für meinen Tipp, wir werden sehen. Dann haben wir Villa, mein Euroleague-Tipp, die haben 1-0 gegen Leeds gewonnen. Newcastle und die Wolves haben sich 1-1 getrennt. Ebenfalls unentschieden, aber 0-0 haben sich getrennt Crystal Palace und Fulham. Dann ein weiteres Spiel mit großen Namen, Leicester gegen Arsenal. Da konnte Arsenal jetzt langsam diese stetige Form nach oben bestätigen und sie konnten 3-1 gewinnen, unter anderem getroffen haben David Luiz und vor allem Pepe, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Dann das nächste Spiel ist Tottenham mit José Mourinho, sie konnten einen Achtungserfolg landen, sie haben Burnley mit 4-0 geschlagen, da, wir haben es bereits angesprochen, da stand vor allem Bale im Vordergrund, 2 Tore gemacht, ein Assist, stark aufstrebende Form, spannend wie es weitergeht. Und dann eigentlich das Spiel des Spieltags, völlig enttäuscht, Chelsea gegen United 0-0, wie so oft bei United, immer wieder 0-0 gegen die großen Clubs, das kann man sich einfach nicht gut angucken. Einziges Highlight war ein Elfmeter, den es hätte geben müssen für mich, weil doch Callum Hudson-Odoi mit der Hand am Ball war. Gab auch danach noch Diskussionen mit Maguire, Luke Shaw, Solskjaer, da haben sich viele geäußert, aber eigentlich, ja, braucht man nicht drüber reden, klar, es wäre wichtig gewesen, aber das Spiel hat einfach als Ganzes enttäuscht. Ja. Dann das letzte Spiel war Liverpool gegen Sheffield. Da konnte Liverpool mit 2-0 gewinnen. Ein sehenswerter Treffer von Firmino, der vorher 2-3 Leute aussteigen ließ, wurde allerdings als Eigentor gewertet. Eigentlich das einzige spielerische Highlight. Aber natürlich ein sehr wichtiger Dreier für Liverpool und Jürgen Klopp, die ja immer noch auf die Champions League zielen und das auch als ihr klares Ziel formuliert haben. Heute Abend rundet dann das Spiel Everton gegen Southampton den 26. Spieltag ab.
Ja, ich sehe hier gerade, dass wir jetzt die 30-Minuten-Marke geknackt haben, die magische Marke von der halben Stunde. Es war eine außergewöhnliche Folge. Der Spieltag hat es uns erlaubt, ein bisschen auf das große Ganze einzugehen. Und ja, ich denke, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir natürlich auch.
Und natürlich soll es den Zuhörern am meisten Spaß gemacht haben. Genau, das wäre es dann gewesen mit dieser Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit dem Spieltagsgeschehen. Bis dahin noch eine gute Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.